Ich versuche den Unternehmen zu sagen, was die Politik gerade vorhat, diskutiere mit ihnen, wie das auf die Wirtschaft wirkt. Und wir versuchen dann Wege mit der Politik und der Verwaltung zu finden, die Dinge so zu handeln, dass es zum Wohle aller ist.
Wirtschaft Düsseldorf am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die iFishion GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf Unplugged eine neue Stimme bekommen hat.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wirtschaft Düsseldorf Unplugged. Mein Name ist Andrea Greuner und ich spreche heute mit IHK-Präsident Andreas Schmitz über die Industrie- und Handelskammer. Der ehemalige Topmanager ist ehrenamtlicher Präsident und setzt sich zugunsten der 95.000 Mitgliedsunternehmen der IHK Düsseldorf für die Anliegen der regionalen Wirtschaft ein. Von der Entwicklung der Düsseldorfer Innenstadt bis hin zur Gewinnung von Azubis, das Spektrum ist groß. Sein Motto dabei, das Bessere ist der Feind des Guten. Damit meint er, dass es für ihn schon immer galt, sich weiterzuentwickeln. Für den China-Kenner Andreas Schmitz liegt der Reiz in unserer Region darin, dass Düsseldorf durch die rheinische Art eine große Offenheit hat. Er spricht mit mir über die Themen, die ihm besonders am Herzen liegen. Die Zukunftssicherung des Standorts, die duale Ausbildung, die Weltoffenheit seiner Wahlheimat Düsseldorf und die Zukunft Europas.
Erstmal schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Wir starten immer mit 6 Fragen in 60 Sekunden,
okay,
um das Gegenüber so ein bisschen kennenzulernen. Das würde ich jetzt auch machen, wenn Sie Lust haben.
Gerne, freue mich hier zu sein.
Also, eine Persönlichkeit, mit der Sie Düsseldorf verbinden.
Joachim Erwin.
Worin wird Düsseldorf unterschätzt?
In seiner Weltoffenheit und in seiner, sagen wir mal, Stärke, was die Wirtschaft angeht.
Ihr Lieblingsplatz in Düsseldorf?
Bei mir zu Hause.
Hund oder Katze?
Ja klar, Hund.
Welches Buch lesen Sie gerade?
Ich lese gerade, jetzt lassen Sie mich überlegen, weil ich lese pro Woche ein Buch, deswegen bin ich mit Titeln immer etwas vorsichtig. Ich lese, das hat mir Charlotte Merz geschenkt, es geht um einen Kiosk in Dortmund in den 60er Jahren. Mir fällt jetzt nur der Titel nicht ein, das ist das Problem.
Das tragen wir nach,
das kann ich nachtragen. Ja. Und vorher habe ich Lehane gelesen. Auch da fällt mir der Titel nicht ein, aber der hat Mystic River geschrieben.
Jede Woche ein Buch?
Im Durchschnitt. Das heißt, wenn ich in den Ferien bin oder wenn ich Urlaub habe oder am Tegernsee bin, dann lese ich dann auch sicherlich dann mal 2 Bücher. Aber es sind auch 1000 Seiten Bücher bei. Also
Wahnsinn.
Ich lese nur Belletristik.
Wahnsinn. Das ist, okay.
Aber mein Gedächtnis, wie haben Sie gesehen, ist mittlerweile auch.
Ja gut, aber bei der Schlagzahl ist das natürlich auch völlig legitim.
Ja, das ist
legitim.
Auch die Gefahr. Da kann man sagen, liest man die Bücher sehr oberflächlich oder. Aber wie gesagt, es gibt ja so schön mittlerweile auch den Memory Chip, den man hat, und es gibt hier so eine App, in der ich meine Bücher der letzten 5 Jahre alle.
Aber ist doch eigentlich auch ganz schön, da kann man nochmal später nochmal nachlesen und denkt so, ach Mensch, auf der Hälfte des Buchs kenne ich doch vielleicht schon.
Das beginnt bei mir früher, schon bei mir früher. Also das ist nach den ersten 3 Seiten, sage ich, das könnte ich doch schon mal gelesen haben, dann gucke ich danach. Nein, aber das Wichtige ist ja, wenn Sie gefragt werden, welches Buch kannst du empfehlen? Und dann fängt das Gedächtnis erstmal, kommt an die Grenzen seiner Belastbarkeit. Und deswegen habe ich das, weil ich die Bücher danach bewerte.
Lesen Sie denn auch da drin? Nein, Sie lesen noch haptisch.
Ich lese absolut nur haptisch.
Hat sich nicht durchgesetzt, das
Digitale. Nein, nochmal, das Buch, ich gebe auch kein Buch weg. Meine Frau ist völlig verzweifelt, weil sowohl am Tegernsee als auch hier in Düsseldorf, ist keine richtig große Bibliothek, aber praktisch, da stehen ja schon Tausende von Büchern. Ja
klar, bei der Zahl muss es sein.
Ich bin im Internat gewesen und dann blieb ihnen außer Lesen und Sport und ab und zu in die Kirche zu gehen, nicht viel andere Möglichkeiten.
Was ja schön ist, das diskutieren wir auch heute alle mit den Kindern, dass wir immer sagen, so, wir langweilen uns. Dann denke ich mir so, dann lies ein Buch. Das kennen die ja teilweise schon gar nicht mehr.
Ne? Aber auch da habe ich mit meiner Erziehung nicht gerade groß dazu getan. Wobei meine Zwillinge, die beide in London leben, die sind 25, sehr politisch interessiert sind und sehr viel, ich sag mal, News lesen. Also die sind
anders, die konsumieren
informiert.
Dann anders,
also
auch digital,
anders.
Klar
die
wahrscheinlich.
Nur
ne?
digital, also aber ein Buch, ein Buch der Belletristik, ja, once a time a year.
Aber eigentlich ist es so schön für unser eins in Anführungsstrichen, dass man so abtauchen kann, dann auch eben in so eine andere Welt und sich da reinversetzen
und
kann.
Es ist dann immer interessant, wenn man ein Buch gelesen hat und das erscheint nachher als Film. Ja? Zum Beispiel das Deutschlandhaus erscheint jetzt irgendwo. Und man hat ja eine
eigene Vorstellung der Charaktere entwickelt. Und dann ist man oftmals vom Film nachher, ja, ich sag mal, ein bisschen enttäuscht, weil das nicht mit meinen Charakteren, die ich entwickelt habe, übereinstimmt. Das Buch, was das sensationell übertroffen hat, war damals Der Name der Rose.
Okay.
Also das war, die Charaktere konnten sich gar nicht so ausmalen, wie sie nachher praktisch da vorkamen. Und mit Sean Connery war das ein sensationeller Film.
Ja, das war ein irrer Film. Ja. Und wenn man heute, witzigerweise, wenn man teilweise so alte Filme guckt, denkt man ja manchmal, mein Gott, ist das irgendwie alt. Klar, ja, weil sich einfach die ganzen Effekte verändert haben. Ja. Aber Name der Rose, muss man sagen, das muss genau so sein. Das ist auch, wenn man das Buch heute noch liest, also nochmal liest genau. Und dann den Film sieht, denkt man ja klar, da gehört auch gar nichts anderes rein. Das ist auch total phänomenal.
Aber das geht uns ja allen, wenn wir Bilder von uns von früheren Jahren sehen. Dann sagen wir,
das kann doch gar nicht sein.
Ja, genau. Aber das ist halt... Man kann das als Fortschritt bezeichnen, man kann das aber auch als Weiterentwickeln bezeichnen, wie auch immer.
Ja, sehr schön. Also letzte Frage haben wir noch gar nicht geschafft. Eigentlich so Ihr Seelenort. Sie haben es aber, glaube ich, schon 3-4 Mal gesagt.
Mein Seelenort ist ehrlich gesagt bei mir auf der Terrasse im Tegernsee.
Ja, genau.
Weil ich da, und das war ja ein toller Sommer, auf einen wunderschönen großen See herunterblicke. Die Berge obenrum, ich finde diese Kombination Berg und See ist schon toll. Das ist heile Welt, sage ich mal. Kitsch as Kitsch can. Also Postkarten-Idylle. Und ich habe auch zwar da schon zwar schwierige Zeiten erlebt auf dieser Terrasse. Schwierig meine ich mit Anrufen, die dann in einer Finanzkrise endeten. Aber nichtsdestotrotz, es ist so ein bisschen surreal damals gewesen. Man sitzt auf der Terrasse und als Bankpräsident geht gerade Lehman pleite und es werden die Krisensitzungen. Das war Tag vorher, war noch Oktoberfest. Und dann rief damals der damalige Bundespräsident Axel Weber und der BaFin-Präsident Sanjo an und wir müssen jetzt mal eine Krisenkonferenz machen.
Und da sitzen sie da noch leicht vom
Vorabend geschädigt, hätte ich beinahe gesagt. Und da geht die Welt unter. Ja? Und da vor ihnen liegt dieser stille, ruhige See bei traumhaftem Wetter und am Telefon ist die Welt nicht mehr die gleiche, wie sie vorher war.
Umso schöner, dass man dann einen Ort hat, wo man dann einfach sagen kann, ich höre mir das jetzt mal alles an, kann das sacken lassen und dann vielleicht auch nochmal.
Es ist nicht ganz so einfach. Man kann das, ich sage ja surreal, das ist nicht einfach zu abstrahieren. Aber was ich gerne mache, ist, und das ist jetzt nicht nur die Terrasse, sondern im Sommer gehe ich jeden zweiten Tag auf den Berg, wobei das ja für den richtigen Bergwanderer und Bergsteiger Hügel sind, aber das sind schon so 800 bis 1000 Höhenmeter und so 5 Stunden, aber ich gehe um 6:30 los und dann bin ich eigentlich fast immer in der Regel der Erste auf dem Gipfel.
Wahnsinn.
Und schön. Sehen Sie auch noch ein paar Tiere. Ja, und das ist auch am Tegernsee die Tierwelt. Ne? Ich hab jetzt wieder einen Feuersalamander gesehen. Ich weiß nicht, wann ich den letzten Mal gesehen hatte. Bei mir auf der Terrasse waren 2.
Und dann sind Sie da auch ganz alleine unterwegs? Ist das auch so
Ihr Ding dann? Ich bin ein Alleinewanderer. Ich gehe nicht esoterisch wandern, sondern ich möchte meinen eigenen Schritt gehen, ich möchte Pause machen, wann ich mal machen will. Oder ich gehe zum Beispiel immer eine Woche im Jahr auch alleine wandern. Eine Woche, wo ich dann woanders hinfahre. Und ganz am Anfang bin ich immer von Hütte zu Hütte gewandert. Mit zunehmendem Alter habe ich mir gedacht, wäre ganz gut, wenn du runtergehst noch und hast ein schönes Hotel mit einer schönen Dusche und schönem Essen.
Ach richtig, da oben auch auf dem Berg dann übernachtet und weitergezogen.
Die Hüttenwanderung.
Wahnsinn.
Ja, das habe ich, vor 10, 12 Jahren habe ich das gemacht. Aber dann habe ich dann irgendwann festgestellt, insbesondere wenn sie dann nach einem sehr, sehr schweißtreibenden Aufstieg in eine Hütte kommen, wo dann auch noch 40 andere vor ihnen gerade sind, sie dann duschen wollen, können eine Marke ziehen für 2 Minuten duschen, kommen in die Dusche mit 75 Zentimeter Durchmesser. Ja, so.
Das ist schon wieder Internatsgefühl.
Ja, mehr als Internatsgefühl. Und dann schlafen sie in so einem Saal mit Hochbetten, so Dreierstockbetten und da sind davon 6 Stück drin, 4 Stück drin. Wissen Sie, gegen Geräusche können sie was tun. Ja, gegen Gerüche ist das schwieriger.
Aber toll, auch eine spannende Erfahrung wahrscheinlich.
Absolut,
ne?
Absolut.
Und sehr individuell, absoluter Individualismus, muss man sagen, wenn man sich dann so selbst auf die Socken macht. Vielleicht, da kommen wir ja auch noch vielleicht im Gespräch drauf, macht sie auch vielleicht aus. Also wir fangen vielleicht nochmal, da kommen wir jetzt auch ins Gespräch rein. Weil Sie sind ja Präsident der IHK Düsseldorf. Und für alle, die es vielleicht noch nicht wissen, fangen wir vielleicht mal am Anfang an. Was machen Sie als IHK-Präsident und wie würden Sie den Auftrag, also die Aufgabe der IHK Düsseldorf beschreiben?
Also fangen wir erstmal mit der IHK, glaube ich, selber an, weil das ist auch das Wichtige. Die IHK vertritt die lokale Wirtschaft und das ist hier bei der IHK zu Düsseldorf, ist das natürlich die Stadt Düsseldorf und der Kreis Mettmann. Interessanterweise ist das von den 79 IHKs, die es in Deutschland gibt, die Nummer 73, was die Größe betrifft.
Okay.
Also wir sind eine kleine.
Klein, ja.
Regional kleine. Was die, Anführungszeichen, die Beiträge der Mitgliedsunternehmen betrifft zur Finanzierung der IHK, das sind ungefähr 95.000 Mitgliedsunternehmen in diesem IHK-Bezirk, ist die IHK Düsseldorf eine der größten wiederum. Weil das zeigt, das ist wiederum ein Spiegelbild, was ich eigentlich immer ausdrücke, das ist die Stärke der Düsseldorfer Wirtschaft und natürlich auch des Kreises Mettmann. Da sind wir Nummer 5 oder Nummer 6 in Deutschland.
Wahnsinn.
Und das entspricht natürlich, sagen wir mal, auch, weil die Einnahmen der IHK hängen zum großen Teil von der Gewerbesteuer ab, die die Stadt bekommt, weil daraus wird ein bestimmter Betrag, praktisch eine Umlage errechnet. Die ist übrigens in Düsseldorf aufgrund der guten Finanzierungssituation mit die geringste in der Bundesrepublik. Ja, bei 0,011 liegen wir. Werden das jetzt auch nochmal senken wieder.
Und, das legt man dann individuell fest oder wie wird das?
Das legt die Vollversammlung fest. Je nachdem, wir dürfen auch keine großen Überschüsse machen. Es ist also leider, ich sage das leider, weil das Bundesverwaltungsgericht jetzt in den letzten Urteilen diese normale Haltung eines Kaufmanns, der in guten Zeiten vorsorgt für schlechte, das ist uns nicht mehr erlaubt. Also das liegt daran, dass natürlich einige IHKs in den zurückliegenden Jahrzehnten, Jahrhunderten, sage ich mal, sehr viel Vermögen angespart haben. Ich sage mal, das ist die Aussage des Bundesverwaltungsgerichts, dass man eine IHK finanziert sein soll und dann, wenn sie es einfach Geld braucht, dann erhöht sie die Beiträge. Mhm. Ja, und das ist damit abgegolten. Ich finde allerdings, ich bin immer für eine Glättung von Beiträgen, also dass keine so schnellen, großen Amplituden hat. Und deswegen ist der Hinweis eigentlich von meiner Seite, man sollte schon in guten Zeiten schon auch ein bisschen vorsorgen für schlechte ein Zeiten, damit man die Beiträge, wenn es schlecht läuft in der Wirtschaft, ja nicht noch erhöht. Also eine zusätzliche Belastung für die Unternehmen. Aber wie gesagt, wir machen das mit Augenmaß und Mitte und da muss man sagen, das ist auch ein großes Verdienst meiner Vorgänger oder auch der Vollversammlung, dass die immer sehr, sehr konservativ und sehr, sagen wir mal, bewusst mit ihren Finanzen umgegangen ist und keine großen Experimente gemacht haben. Und insofern ist die Kammer Düsseldorf gut finanziert. Was macht die Kammer? Wie gesagt, nicht nur die Vertretung der Wirtschaft, da ist ja immer die Frage, was ist denn? Das ist zum einen im Wesentlichen die hoheitlichen Tätigkeiten, die eine Kammer ausübt, beispielsweise, dass sie die Ursprungszeugnisse für Produkte, die in Düsseldorf hergestellt werden, wenn die ins Ausland verkauft, dann brauchen sie ein Ursprungszeugnis. Das hört sich so an, aber es sind dann nahe 100.000 Ursprungszeugnisse, die mehr ausgestellt werden. Das sind immer große Zahlen. Also ich finde die Frage auch berechtigt, weil ich damals, als ich dann völlig überraschenderweise, auch für mich überraschenderweise, zum IHK-Präsidenten gewählt wurde oder zunächst gefragt wurde, das war viel überraschender, dass mich dann Freunde anriefen, ich sagte,
was machst du da?
Und was macht eigentlich die IHK? Ich zahle immer nur Beiträge und weiß gar nicht warum. Ja. Das ist auch im Prinzip der große Schütz den Kleinen ein bisschen. Wichtigstes Thema ist natürlich die Ausbildung. Also wir haben 5.000, 6.000 Ausbildungsverhältnisse, die wir in Düsseldorf haben für alle möglichen Berufszweige mit ehrenamtlichen Prüfern, wo praktisch die ganze Begleitung dieser Ausbildung von den Unternehmen letztendlich über die IHK läuft. Das hängt mit Ausbildung auch darüber hinaus, Weiterbildung, wir haben das IHK-Forum, das ist jetzt keine hoheitliche Tätigkeit, da berechnen wir sogar Gebühren, aber die sind marktgerecht mindestens, ja, und um auch Fort- und Weiterbildung für die Unternehmen zu ermöglichen, wenn das zu klein ist, um das selbst zu machen, machen wir das zum Teil. Und das große andere Thema ist dann die Politikberatung beziehungsweise die Vertretung der Wirtschaft gegenüber Politik und Gesellschaft, weil sie braucht ja eine Stimme. Wenn Politik, also die Verwaltung sagt, wir gerade jetzt mal im Thema Verkehr oder Immobilien oder was weiß ich, dann ist das eine insofern wichtige Stimme, weil sie ja nicht aus dem Mund des Präsidenten oder Hauptgeschäftsführers kommt, der sich das gerade mal überlegt hat, das wäre schön, sondern weil wir sehr qualifizierte Ausschüsse haben. Der Immobilienausschuss von Marcel Abel geführt, für das Auslandsgeschäft, der von Herrn Witte geführt wird, vorher von Burkhard Dahm, Chef von SMS, der Verkehrsausschuss. Das sind also, da sitzen die Fachleute aus den Unternehmen und diskutieren über das den richtigen Weg, beziehungsweise was, das ist ja schon eine Konsens.
Ja,
ich sag mal ein Beispiel, das fand ich bezeichnend. Der Immobilienausschuss hat einmal ein gutes Papier geschrieben, das ist jetzt 2 Jahre, 3 Jahre her, zu unserem Medienhafen, über den wir ja alle eigentlich stolz sind. Aber der Titel war Hotspot or No Spot, der Medienhafen als Jurassic Park der Architektur. Mhm. Weil es fehlt zumindest abends oftmals Leben da drin. Mhm. Ja? Und auch die verkehrstechnisch, die Zuwegung ist suboptimal. Verkehrstechnisch die Rheinbrücken, von denen viele mittlerweile, und nur noch die Oberkasseler Brücke ist ja belastbar so ungefähr, auch da muss was passieren. Also aus diesen Ausschüssen wird eine Meinung gebildet und diese Meinung vertritt Hauptgeschäftsführung und Präsident dann gegenüber der Politik oder der Verwaltung. Und dass die Meinung kommt dann auch zustande, weil wir uns zum Beispiel mit den Fraktionen treffen. Also wir haben eingeführt, dass wir jetzt mit dem Präsidium, mit den jeweiligen Fraktionen in der Stadt mal uns zusammensetzen und deren Themen anhören und unsere Themen dort versuchen einzubringen. Das ist, wenn man will, das hört dann immer ab wegen Lobbyarbeit, aber ich glaube, das ist wichtig.
Ja, im positivsten Sinne, als Schnittstelle zwischen den Unternehmen und der Verwaltung. Ja,
genau.
Und jetzt nochmal ganz konkret, Ihre Aufgabe, Sie haben eben schon gesagt, also Sie transportieren es auch in die Verwaltung, Ihre Aufgabe?
Der Präsident, zunächst mal wird eine Vollversammlung gewählt und diese Vollversammlung wählt den Präsidenten und der Präsident, das ist ein Ehrenamt. Mhm. Also das heißt nicht, ich bin da nicht von 8 bis 24 Uhr, sondern immer dann, wenn der Präsident und das Präsidium, wir tagen da 3-4 Mal im Jahr, wir legen so die Richtlinien fest, wo sich die IHK, das ist ja ein soziales Gebilde mit etwas über 150 Mitarbeitern, was auch ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass wir sagen, wir formulieren die Bedürfnisse der Wirtschaft und exekutiert wird das letztendlich von der Hauptgeschäftsführung und den IHK-Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und Sie können sich das einfach so vorstellen, wenn es jetzt aus der Wirtschaft kommt, das eine ist der Aufsichtsrat mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden und das andere ist der CEO mit seinen Mitarbeitern und
Mitarbeitern. Okay.
Und ich sage das mal ganz, ganz klar, das Wichtigste für den Präsidenten ist ein guter Hauptgeschäftsführer. Und da kann ich nur sagen, ich schätze mich glücklich mit Gregor Berghausen. Das ist jetzt nicht nur La Polar, sondern er ist jemand, der sehr reflektiert ist, der konsensual veranlagt ist. Das bin ich jetzt nicht immer so, weil ich bin schon manchmal der Vertreter des direkten Wortes. Aber er ist jemand, der sehr gut organisiert, der sich für einen, der jetzt in Köln lebt, in dieser Stadtgesellschaft, in einer atemberaubenden Geschwindigkeit connected hat, muss ich sagen, großes Kompliment. Und der einfach auch, gerade das Thema Ausbildung, da kommt, das ist ein Steckenpferd und Weiterbildung und Fachkräftemangel, sensationell auch im Thema ist und diskutiert. Und deswegen, der Präsident, wie gesagt, ich gehe zu gewissen politischen Terminen, ich diskutiere mit Unternehmen, ich mache eine Schultour, weil ich einfach das Thema Fachkräfte ja mal auch von der Wurzel anfangen will. Also ich habe vor 1,5 Jahren mal eine Schultour gemacht, indem ich in Düsseldorfer Realschulen, Hauptschulen, Gymnasien, Gesamtschulen war, also die ganze Spannbreite mit Schülern, mit Lehrern unterhalten habe, um einfach zu verstehen, warum das nicht mehr so in dem Gleichgewicht ist wie früher. Natürlich haben wir weniger nachwachsende Rohstoffe, weil ich bin Babyboomer, also die Generation Z ist im Amt oder kommt jetzt. Und zu verstehen, was auch die Unternehmen müssen.
Und was für Bedarfe dann
da sind. Ja, Bedarf ist, ich kenne den Bedarf der Unternehmen. Aber die Unternehmen müssen auch mittlerweile feststellen, dass sie nicht, ich sag mal, gerade was Kopfnoten angeht, nochmal, sie müssen auch abrüsten, weil das werden sie nicht mehr finden. Das ist einfach in dem Rohmaterial, was aus den Schulen kommt, nicht vorhanden. Und wir hatten jetzt einen Kongress zum Beispiel in der Bayer Arena mit 150, 200 Berufsschulkoordinatoren, die praktisch den jungen Menschen in den letzten Klassen eine Orientierung versuchen zu geben, was es alles an Möglichkeiten gibt. Und da stellt man einfach fest, da war auch ein Jugendforscher und ich bin ja auch in der Generation, die ist jetzt ja definitiv kein Digital Native. Man stellt fest, dass Jugendliche heute zum Beispiel mehrere Ausbildungsverträge unterschreiben. Das wäre in meiner Generation, ehrlich gesagt,
hat man gehofft,
wenn man 2 so im heißen Rennen hat, dass wo man lieber hin will, kommt als erstes, weil dann hatte man nicht das Problem. Die unterschreiben heute 3 bis 4 teilweise. Ja. Und die Erklärungsmuster sind dann, das ist wie bei Amazon. Ja? Schrei vor Glück und schick's zurück. Ja? Weil das ist etwas anders. Und wenn man dann unterschrieben hat, dann war das früher, ja gut, dann kommt der am 1. August. Jetzt muss man einfach auch die Spanne zwischen dem der Unterschrift und dem 1. August des Antritts praktisch den auch weiter für sich
gewinnen.
Der muss mal zum Kaffee kommen, der muss mal eine Fahrradtour. Auch die Art und Weise, wie Bewerbungsgespräche ablaufen. Die Frage, ist die deutsche Sprache noch so wichtig, wie sie uns immer zu glauben gemacht hat?
Naja, die Zeiten verändern sich eben einfach. Ne? Ich glaube, das beschreiben Sie auch ganz gut, dass Sie sich da irgendwie nochmal, dass Sie da selber eintauchen, sich das angucken und auch verstehen und dann wiederum das Zünglein an der Waage sind zwischen den Unternehmen und in dem Fall jetzt den Menschen sogar. Also einerseits gibt es die Verwaltung und die Unternehmen und dann auch sogar die Unternehmen und der Mensch, der dann irgendwann mal in den Unternehmen auftaucht, einfach zu verstehen, wie verknüpfen wir alle.
Ich versuche den Unternehmen zu sagen, was die Politik gerade vorhat, diskutiere mit ihnen, wie das auf die Wirtschaft wirkt, oder sie sagen mir das. Und wir versuchen dann Wege mit der Politik und der Verwaltung zu finden, die Dinge so zu handeln, dass es zum Wohle aller ist. Man das ist dann ein Kompromiss. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, der Politik sehr frühzeitig in Prozessen zu sagen, das wird jetzt schwierig für die Wirtschaft. Ich sag mal, weil man denkt ja immer nur an die Belastungen der Wirtschaft. Das ist natürlich, heute ist fast gar nicht mehr so die zahlenmäßige Belastung, sondern die Bürokratie und so weiter. Und das ist auch nicht eine Sache nur der Stadtverwaltung, sondern das ist ja durch Bundes- und Landesgesetze aufgekommen.
Ja, leider. Aber wir haben jetzt gerade über die Interessenvertretung gesprochen, grundsätzlich. Gibt es irgendwie ein konkretes Beispiel, an dem Sie das mal festmachen können, wo man sagen können, also wenn wir das als Interessenvertretung der lokalen Wirtschaft uns verstehen, dann reagieren wir so und so. Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen könnten, das wäre jetzt mal so ein konkreter Punkt?
Also wenn jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt ja seit ungefähr einem Jahr eine Umkehrung der Situation, aber wir hatten ja jetzt mal, wenn wir die engere Innenstadt gesehen haben, auf die Königsallee, dann haben wir ja sehr viele Bauvorhaben gehabt. Ja? Und dann ist es ja zum einen, zeigt es ja, wie lebendig Düsseldorf ist, wenn gebaut wird, dann spricht das ja für den Optimismus der Investoren. Es spricht auch dafür, dass das Stadtbild modern bleibt und sich anpasst. Natürlich alte Solitäre, die lässt man, aber es gibt auch Gebäude aus den 50er, 60ern, wo man sagt, ja, heute finde ich das nicht mehr so ganz so schön. Ja, genauso wie wenn wir unsere Kleidung aus den 70er und 80er sehen, dann muss nicht mehr sein. Und ich glaube, da ist es zum Beispiel, dann sagen die Geschäftstreibenden, liebe IHK, ihr sprecht bitte mit der Verwaltung, dass auch die Baustellenorganisation, dass das ein Thema ist. Also, oder das Thema, muss denn schon wieder eine Demonstration kommen? Da ist natürlich unser Einfluss gering, weil ich bin Jurist und habe auch im Verfassungsrecht viel gemacht. Das Demonstrationsrecht ist ein großes, ein hohes Recht, was es auch ist. Aber muss zum Beispiel jegliche Demonstration, und wir haben ja jetzt in den letzten Jahren, auch in den letzten Tagen auch Demonstrationen gehabt, deren Inhalt uns oft nicht gefallen hat. Das heißt aber nichts. Wir können Inhalte nur dann letztendlich auch belangen, wenn sie letztendlich mit dem Recht nicht konform gehen. Dann sollte man auch, finde ich, durchgreifen. Das Recht muss zum Durchgriff kommen. Aber kann das nicht auf der Bankenseite der Kühe gehen? Wo? Ja? Muss es unbedingt auf der... Aber ich sag mal, solche Diskussionen führt man. Und da sind die Unternehmen, die brauchen ja einen Fürsprecher letztendlich dafür.
Das Transportieren in die Verwaltung auch rein, der direkte Bene. Genau. Ich will gerne noch einmal ganz kurz auch über die Demonstrationen vielleicht noch den weiteren Bogen spannen. Ja. Wir haben nun in diesem Jahr ja auch viel leider erlebt, der Krieg Ukraine, jetzt diese aktuelle Situation. Jetzt ist man der Vertreter der Wirtschaft hier. Wie sehen Sie das also wirtschaftlich für uns als Standort, diese ganzen Probleme, die jetzt auch da durch diese geopolitische Situation aufgetreten sind?
Also ich glaube, dass wir die Auswirkungen noch nicht richtig absehen können. Also ich will das mal ganz viel, viel früher aufziehen. Wir haben ja nach dem Zerfall der Sowjetunion und nach der deutschen Einheit gedacht, dass sich viele Dinge, auch autokratische Systeme, irgendwann überholen und nur noch Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Marktwirtschaft Einzug halten können. So war es ja auch nach 89, so ungefähr bis zum Anfang der 2000er Jahre. Und müssen aber jetzt feststellen, dass in der Welt Beispiele wie Russland, wie die Türkei, wie vielleicht auch Polen und Ungarn, die Rechtsstaatlichkeit in der EU ein bisschen verlassen, aber auch Thailand, viele Systeme wieder zurück in eine Richtung gehen, die nicht mit uns kompatieren. Ich bin aber auf der anderen Seite jemand, der natürlich aus dem Land kommt mit einer bestimmten Verantwortung, aber auch der Tatsache, dass unsere Demokratie gar nicht alt ist und auch noch keinen großen Herausforderungen so richtig ausgesetzt war. Und ich finde, jetzt mal auch mit Blick auf China, da gefällt mir nicht alles, was da ist. Aber ich muss erstmal sagen, ich respektiere, dass die in den letzten 40 Jahren 650 Millionen Menschen aus der Armutsgrenze geholt haben. Das ist historisch gesehen noch nie vorgekommen. Und die haben keine Aufklärung gehabt, wie wir hier in Europa. Und die Aufklärung ist ja eben ein gewisses Menschenbild und Gesellschaftsbild, sondern die haben ein konfuzianisches Bild. Und ich bin und warne immer alle davor, so auch dass die Deutschen manchmal sehr moraliengeschwängert anderen Ländern glauben, sagen zu können und zu müssen, wie sie zu leben und was sie zu tun und zu lassen haben. Ich erinnere nur daran.
Wäre schon aus dem Kolonialismus.
Wenn ich gerade an China denke, an das Jahrhundert der Demütigung zwischen 1840 und 1949, wo insbesondere europäischer Imperialismus und Kolonialismus gewirkt haben, da erinnern wir uns nicht mehr so lange dran. Wir erinnern uns auch nicht mehr an die Amerikaner in der Karibik. Nochmal, das heißt nicht, dass ich, die Amerikaner sind nicht nur unsere Schutzmacht, sondern sind sicherlich das Land der Demokratie, auch wenn ich da in den letzten Jahren, wenn ich an Georgia denke, so manchmal meinen Zweifel bekommen habe, aber die Institutionen haben ja noch gewirkt. Ich finde, man muss für sein eigenes Land, in dem man lebt, für das kämpfen, für das man steht. Aber anderen Ländern, da habe ich gewisse Grenzen, die ich nicht mitgehe, aber ich habe auch, ich kann Ihnen nicht sagen,
genau, man muss es zumindest akzeptieren auf eine gewisse Art und Weise.
Ich kann mir nicht vorstellen, eine Demokratie in China, dann wären die 650 Millionen Menschen noch da, wo sie wären. Genau. Weil wenn das in allabendlichen Talkshows immer diskutiert wird und tausendmal zerredet wird, da kommt man nicht weiter.
Das ist ja auch das, was uns auf der anderen Seite auch wirklich teilweise total hemmt.
Was uns fehlt, genau. Ja, also. Bei uns trifft ja keiner eine Entscheidung.
Genau.
Und wenn eine Entscheidung kommt, kommt sie in die Bürokratie und wird mit so vielen Formularen noch. Ja. Also nehmen Sie das Thema Inflation Reduction Act der USA, also praktisch die Ansiedlungsthematik. Das ist eine einfache Steuerreduzierung. Das ist ganz einfach. In Deutschland müssen Sie aber erstmal, was weiß ich, wie viele Anträge stellen und Formulare und durch welche Gremien. Sehr bürokratisch. Und damit meine ich, wir können von anderen Ländern lernen, andere Länder können von uns lernen, aber wir sollen das nicht so apodiktisch denen sagen, wenn du nicht das machst, dann mache ich gar nichts mehr. Das wird nicht nur die Globalisierung, das wird uns auch schädigen. Und die jüngsten Ereignisse, die sprachen den Krieg in der Ukraine an. Wir haben uns nicht mehr vorstellen können, dass in Europa ein Krieg ausbricht. Deswegen ist es auch wichtig zu sagen, das ist eine Grenze, bis hier und nicht weiter. Dieser unsägliche Angriff der Hamas auf Israel mit all den Opfern. Israel hat ein Selbstverteidigungsrecht. Und ich finde, man muss immer in die Geschichte zurückgehen, um auch gewisse Dinge zu verstehen. Und nun wissen wir, dass gerade der Tempelberg über 2000 Jahre ein Streitpunkt sondergleichen ist. Und wenn man mal da war, jetzt mal als Europäer oder als Deutschland kommt mit seinen grünen Wäldern und was weiß ich sehen und wenn ich den Tegernsee sehe, dann fragt man sich schon manchmal, wie Menschen über 2000 oder noch länger über diesen felsigen Hügel
diskutieren können.
Ja, nicht wenn diskutieren,
darum kämpfen,
wäre,
darum kämpfen
diskutieren
können.
Sehr gut, ja, aber kämpfen. Also deswegen, also es ist eine schwierige Situation und ich habe
auch da wieder aus der Historie, da muss man dann irgendwie das einordnen in das Bild.
Und ja, aber die Historie lehrt uns, dass da nie Frieden war. Also genau. Der mit dem und dann war dann also mein bester Freund von gestern ist heute mein Feind. Da ist es schwer und sollte man schnell mit Vorurteilen nicht sein. Man sollte einfach sich bemühen, auf die Parteien einzuwirken oder aber gewisse Rechte, die einfach in der Charta der Vereinten Nationen auch angelegt sind. Insofern ist es verwunderlich, wie die Vereinten Nationen manchmal urteilen. Aber es nehmen die autokratischen Systeme zu und das führt uns im Westen zu
neuen Problemen.
Ja,
Sie haben es ja eben auch nochmal gesagt, wir urteilen dann schnell ab, wir sagen, nee, das geht nicht und dann muss es in die Richtung gehen und wir müssen ja jetzt eigentlich auch unglaublich offen sein, um die Kommunikation am Leben zu erhalten, um eben auch unseren Standpunkt vielleicht zumindest kommunizieren zu können.
Ja, offen sein, aber man muss auch mal Kante zeigen.
Also
ich sag mal, das ist meine
persönliche Meinung.
Ich meine nur
auf Kommunikationsebene.
Ja, klar, aber ich muss immer den Disclaimer machen. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Die Entscheidung Deutschlands in der UNO, die fand ich nicht richtig. Also man muss klar sagen, sagen, man hält sich damit die Türen offen, um nachher noch verhandeln zu können. Ja, kann ein Argument sein, aber ich finde,
trotzdem muss man sich positionieren.
Wir sagen zu wenig klar unsere Meinung. Das ist dann in diplomatischen Säuse geht's weg. Und ich bin jemand, der da einfach gerne Position bezieht, weil ich glaube, jetzt mal auch generell gesprochen für die Wirtschaft, dass sie sich in diesem Laissez-faire zwischen Regierungen, damals auch die ganzen merkelianischen Regierungen, hätte ich mal gesagt, sehr aus allem zurückgehalten hat, weil das ja alles ganz gut lief. Aber keiner, oder auch meine Person, haben nicht so richtig gesehen, dass ja auch wir unseren Staat und unsere Gesellschaft wenig reformiert haben. Und man muss einfach, man muss auch Veränderungen wahrnehmen und darauf reagieren. Das haben wir nicht gemacht. Das haben wir dann gesehen, als sie dann weg war. Auch die dann nachfolgende Regierung, muss man sagen, ist jetzt auch hier in einer, die es nicht gerade verbessert. Aber das ist ein weiteres Thema, das ist abendfüllend. Das
wollte ich gerade sagen, zu weit führen jetzt. Aber ja, da würde ich vielleicht sogar den Bogen spannen. Ja. Klar, jetzt aus dieser Kriegssituation, wir haben aber auch gesagt, wir sind hier in Deutschland sehr, wir haben eine Meinung und wir legen uns da manchmal vielleicht zu sehr fest, eiern aber auf der anderen Seite so ein bisschen rum. Trotzdem haben wir ja viel Internationalität auch in der Stadt. Das macht die Stadt ja auch aus. Gerade wenn wir über die Wirtschaft sprechen, was schätzen dann an ausländische Unternehmen an Düsseldorf, weil das, wir haben ja jetzt schon viele Fragezeichen eigentlich auch dahinter gesetzt. Ja,
ich sag's auch unserem Oberbürgermeister manchmal, also Düsseldorf ist in vieler Hinsicht schon mal die Insel der Glückseligen wir haben auch unsere Probleme, aber es gibt viele Themen, die andere Kommunen haben, also wenn ich jetzt die Ruhrgebietskommunen sehe, was ihre Finanzierung angeht, wenn ich Berlin sehe, für mich die dysfunktionalste Hauptstadt Europas, es gibt jede Stadt hat ihre Themen, aber ich glaube Düsseldorf, der Reiz ist erstmal, dass natürlich die Menschen, insbesondere die Unternehmen erstmal zu uns kommen, dann folgen die Menschen mit den Unternehmen, weil es eine, das die ganze Region, das Rheinland in erster Linie, aber auch Nordrhein-Westfalen mit seinen 17 Millionen Menschen und der Nähe zu den Niederlanden und zu Belgien und zu Frankreich eine prosperierende Wirtschaftsregion ist. Also wenn jemand nah am Kunden sein will, dann ist Düsseldorf ein Platz. Das habe ich damals auch mal als Bankpräsident gesagt hier. Wir haben zwar nicht mehr den Hauptsitz der Deutschen Bank hier und der Hauptsitz der Commerzbank nicht mehr hier und die Westerweh gibt es nicht mehr, aber die meisten Kunden leben in Nordrhein-Westfalen. Also wer nah am Kunden sein will, muss hier sein. Bei allem Online-Banking, nah am Kunden ist immer noch wichtig. Und das Gleiche gilt eben auch für die ausländischen Unternehmen, die hier hinkommen. Sie kommen deswegen hin, A, natürlich, weil sie eben ihre Absatzmärkte und weil sie ein großes Verbreitungsgebiet haben, aber B, weil diese Stadt auch in den zurückliegenden Jahrzehnten bewiesen hat, dass sie offen ist für, das beste Beispiel waren ja die Japaner, die so als erste so richtig als Brückenkopf in Europa leben ja mehr, nur in London, glaube ich, leben mehr Japaner als in Düsseldorf, die ihre Infrastruktur haben, aber auch die das Zusammenleben schätzen. Heute sind es auch die Chinesen, die groß kommen, aber auch die Franzosen, die Engländer, die Amerikaner. Und das ist Offenheit. Und das muss man sagen, das ist etwas, was Düsseldorf wirklich auszeichnet. Es ist auch der Natur des Rheinländers, man kommt schnell in Kontakt. Das ist ja nicht so, wie wenn es in Hamburg, wenn sie da nach 20 Jahren, wenn Düsseldorf, Hamburg 20 Jahren vorbeikommen, dann sagt der, ach toll, dass du mal vorbeikommst, ja. Wenn sie der Düsseldorfer sagt, komm mal morgen vorbei, und sie kommen morgen vorbei, ach, kennen wir uns? Ja. Also es ist ein bisschen, es ist natürlich, man soll nie verallgemeinern, ein bisschen oberflächlich, aber man kommt schnell in Kontakt und die Menschen sind offen und es ist eine, ich sag mal, auch die Stadt als solche ist eine tolle Community und diejenigen, die hier waren, werben dann wiederum in Japan oder in China und sagen, wenn du einen Auslandsjob suchst, musst du nach Düsseldorf kommen. Das ist eine tolle Umgebung. Ja, das ist. Ja.
Und im Umkehrschluss, also wir haben jetzt gesagt, die ausländischen Unternehmen in Düsseldorf, wir leben in Zeiten der Umbrüche, geopolitische Themen und so weiter. Wie müssen unsere ansässigen Unternehmen angesichts der aktuellen Lage sich da aufstellen, um im Ausland erfolgreich zu sein?
Also nächstes Mal zeichnen sich ja die deutschen Unternehmen aus, bei allem anderen Gerede immer noch dadurch, dass sie gute Produkte, extrem gute Produkte herstellen, dass sie auch innovativ sind. Das soll man nicht alles nach ein oder zwei Jahren kaputt reden, sondern der Hidden Champions in Deutschland, das sind so viele wie kein anderes Land. Dann ist unsere Wirtschaft auch sehr stark durch die Industrie geprägt. Wir sind immer noch, ich glaube, 20% im GDP entstammen der Industrie. Das sind in Frankreich gerade mal 11 noch und Großbritannien, glaube ich, noch weniger. Das ist mehr die sogenannte Dienstleistungsgesellschaft. Und das ist etwas, Auch in Düsseldorf. Man glaubt ja nicht, dass Düsseldorf eine Industriestadt ist. Wenn man so das Stadtbild sieht, sagt man, ja, das ist Fashion und was weiß ich wie. Aber wir haben 25% der Arbeitsplätze hängen von Industrie oder industrienahen Dienstleistungen ab. Das fassen wir mal zusammen. Also Umkreis Mettmann, möchte ich dazu sagen, das ist die Zahl. Das ist eine große Zahl. Und deswegen ist auch, jetzt komme ich auch leider von Höckchen auf Stöckchen, deswegen ist auch wichtig, zum Beispiel auch eine Frage, dass die IHK für den Erhalt von Industrieflächen kämpft. Weil wenn einmal eine Industriefläche letztendlich zu nah mit Wohnungsbau in Berührung kommt, dann ist die schnell kontaminiert, dadurch, dass es gibt das Schweinemester-Urteil im Bundesverfassungsgericht 58 Band, Seite 300, das habe ich als Jurist ziemlich gut gelernt. Das heißt, wenn das war ein Schweinemesterbetrieb, der außerhalb einer Kommune war, und die Kommune wurde immer größer und auf einmal war der Schweinemesser von Wohnbebauung umrankt. Und dann kommt es natürlich zu gewissen Geruchsbelästigungen. Und dann war natürlich die normale Reaktion, sagt man, ja, aber der war ja vorher da, ne? Die wussten das ja alles. Da sagt das Bundesverfassungsgericht aber was anderes. Er sagt, ab einem gewissen Zeitpunkt wirst du dann Zustandsstörer. Und dann haben die das Recht zu sagen, der Schweinemesser muss sie verlegen.
Okay.
Es ist auf den ersten Blick nicht ganz so eindeutig, also mit der normalen, ich ja, habe das auch damals
gehört, so aber
das
Bundesverfassungsgericht
hat so entschieden. Und das heißt, wenn ich halt heute eine Industriefläche habe, wenn ich die Industriefläche habe, das Valorec-Gelände, dann finde ich, dann muss man jetzt der Stadt und der Gesellschaft Zeit geben, über einen gewissen Zeitraum, das kann nicht ewig dauern, wieder Industrie anzusiedeln. Sonst ist das Gelände allemal für die Industrie verboten und wir haben eh wenig Flächen. Und das meine ich damit, im Hinblick auf Industrie, wofür wir kämpfen. Und jetzt nochmal zu der Frage der Internationalität und zwar der Unternehmen, die nach draußen gehen.
Genau.
Es ändern sich die Märkte, es ändern sich Lieferketten, weil wir haben gesehen, nicht nur weil das Lieferkettengesetz ist, sondern wir haben auch die Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten gesehen. Das sehen wir jetzt, ich gehe jetzt mal nicht auf Erdgas und sowas ein, das haben wir alle tief verinnerlicht jetzt mit. War halt günstig und billig und war auch ein Grund für den Erfolg der deutschen Wirtschaft, darf man nicht vergessen. B, aber wir sehen das jetzt zum Beispiel an Basisstoffen für die Pharma. Ja? Vieles kommt aus China oder Indien. Und manchmal hört man ja mittlerweile, dass in Apotheken nicht mehr alle Medikamente vorhanden sind. Ich habe das jetzt am eigenen Leib erlebt, weil ich ein Antibiotika brauchte, was nicht mehr vorrätig war. Also zumindest nicht am Tegernsee. Ja. Und bin dann weit gefahren zu einer Notapotheke, was weiß ich, nach München rein, so ungefähr. Aber überall war das Medikament vergriffen. Was ja eigentlich man in Deutschland nicht vorstellen kann. Das nächste Thema ist also,
man muss diese... Das eröffnet Märkte, aber natürlich wieder für uns. Ne?
Ja genau, man muss diversifizieren. Das heißt, diese auch große Abhängigkeit von gewissen Themen aus China, da muss man weiter andere Plätze suchen. In Südostasien muss sich neue Märkte erschließen. Das sollte mit der Qualität der deutschen Produkte auch gelingen. Es braucht aber auch gute Rahmenbedingungen der Politik. Mhm. Rahmenbedingungen, die auch Innovation fördern. Ich finde... Bei vielerlei Hinsicht sind wir im Augenblick mit der jetzigen Regierung zu eng festgelegt auf das ein oder andere Verfahren. Ich finde, Innovationsoffenheit sollte gegeben sein. Ich mache das mal
und an möglich an, gemacht werden.
Ja, auch, ich mache ne? das mal an Beispielen, was nicht populär ist. Aber wir haben Atomkraft gehabt und wir haben ja immer 40 Jahre lang über die Endlagerung diskutiert. Und weil die Endlagerung nicht geregelt ist, war das ja mit ein Grund zu sagen, das kann uns in den nächsten 100.000 Jahren um die Ohren fliegen. Ja, schön und gut. Das kann passieren. Aber in 30 Jahren höre ich immer, steht die Welt unter Wasser. Zumindest ein großer Teil. Mhm. Ich finde es, der menschliche Geist ist so erfinderisch, dass ich ihm zutraue, in den nächsten 100, 200 Jahren ein Verfahren zu erfinden, das uns aus den Restbeständen...
Auch da ist ja auch noch Energie
drin. Da ist noch Energie drin, da kann man noch vieles mitmachen. Und den Rest, mit allem Verlaub, ich meine, es wird irgendwo nur unbewohnte Planeten geben,
Ich habe letztens gehört, dass auch quasi als Rest nur noch ein Bruchteil ja auch am Ende überbleibt. Also
ich finde, da habe ich auch eine festgelegte Meinung, also insbesondere die Kraftwerke, die man hatte, die hätte man zumindest in der Übergangsphase weiterlaufen lassen. Ich akzeptiere, eine Mehrheit der Bevölkerung war damals dagegen. Würde man heute die gleiche Umfrage machen, wüsste ich es nicht. Aber in einer solchen Situation dadurch künstlich zu einer Angebotsverknappung beizutragen und die Energiepreise nach oben zu ziehen, habe ich nicht für richtig empfunden, aber das ist jetzt auch meine persönliche Meinung, muss ich immer dazu sagen, weil ich kein Mandat
habe. Ja, aber das ist ja auch wichtig. Also man muss ja in ihrer Position auch eine Meinung haben. Das ist ja genau das Thema auch.
Ich habe eine Meinung, aber wie gesagt,
da und trotzdem alles anhören und flexibel sein und versuchen, sich anzuordnen.
Der Präsident und das Präsidium der IHK ist letztendlich die Vollversammlung legt praktisch das fest, wofür wir uns committen. Der Präsident hat gegenüber allem neutral zu sein, das ist auch richtig so. Aber das enthebt mich jetzt nicht meiner Bürgermeinung. Genau. Und ehrlich gesagt bin ich auch der Letzte, der jetzt darauf verzichten würde, seine Meinung zu sagen. Ich glaube, das weiß jeder mittlerweile in Düsseldorf. Das muss nicht jeder gut finden. Aber ich finde, besser man diskutiert nachher, ist wie beim Film, wenn sie rauskommen und sie fragen einander, wie war der Film? Ja, ganz okay. Dann war der Film nicht gut. Aber wenn sie rauskommen, der eine sagt, sensationeller Film. Dann sagt, also, so einen Scheiß habe ich noch nie gesehen. Ja. Dann war das ein guter Film. Weil wenn das Menschen dazu bringt, über etwas zu diskutieren. Ja. Und die Proben, wir haben keine Streitkultur mehr.
Ins Gespräch.
Und deswegen, diese Streitkultur ist etwas, was ich, manchmal spiele ich auch nur den Advocatus Diaboli, um einfach da auch mal
was rauszukitzeln.
So rauszukitzeln und Argumente zu hören, die ich bis jetzt noch nicht gehört habe.
Ich muss noch mal einmal zurückkommen. Ja. Wir haben jetzt gerade auch über Energie gesprochen. Davor haben wir über die ausländischen Unternehmen gesprochen, die hierher kommen, die Düsseldorfer oder jetzt regionalen Unternehmen, die rausgehen. Und trotzdem, Energie ist ein Thema. Fachkräftemangel, darauf will ich eigentlich hinaus, ist so genauso ein Thema. Wir haben damit auch unheimliche Probleme und doch haben wir viele Menschen, die ja hier in Düsseldorf sind. Wir hatten die Internationalität angesprochen. Wie kann man die heute eigentlich binden? Macht die IHK was dafür? Also gibt es von Ihrer Seite da irgendwelche Ansätze?
Wir versuchen alles Mögliche, weil das ist für mich auch das schwierigste Thema in die Zukunft. Das Thema Energie, Märkte mögen sich beruhigen, neue Lieferquellen mögen kommen. Was ich aber nicht beeinflussen kann, ist die Anzahl des Nachwachsens und die Qualität des nachwachsenden Hochstands. Die Qualität könnte ich noch beeinflussen, aber es ist leider so in der Vergangenheit gewesen. Jetzt ist Düsseldorf hat ein bisschen eine Gegenbewegung gehabt mit Schulneubau und so weiter, was ich sehr gut finde. Das sind Investitionen in die Zukunft. Dummerweise sind das Investitionen, die sich nicht bis zur nächsten Wahl auszeichnen, sondern das kommt ja erst dann in 10 und 15 Jahren. Das ist bei Politik sind das nicht so die ganz auf Nummer 1 stehenden Themen, sondern das ist das, was ein Payback morgen hat und dann zur nächsten Wahl. Und ich finde, wir müssten viel mehr Geld in Bildung stecken. Da bin ich auch für eine Aufnahme von Verschuldung, weil ich glaube, das ist das Beste, was wir für unsere Zukunft tun können, unsere Kinder und Kindeskinder letztendlich in die Lage zu versetzen, als gestandene Menschen mit Überzeugungen auch eine gute Ausbildung zu haben. Und da braucht es neue Wege, die versuchen wir zu finden, eben durch diese Ausbildungsbotschafter. Wir schicken Auszubildende in Schulen rein, die dann über ihre Ausbildung berichten. Wir machen Pop-up-Stores hier in Bilker Arkaden, zusammen mit der Handwerkskammer, mit der wir ein ganz gutes Verhältnis haben, aber mit gleichen Problemen, damit die einfach mal vor Ort sehen können und man muss die Hemmschwellen abbauen und so weiter.
Das heißt, das Thema Kommunikation ist auch da ein ganz wichtiger Punkt.
Absolut. Ne? Und man muss den Unternehmen sagen, jetzt passt mal auf, das ist der Deutsch nicht gerade 2, sondern 4, aber das spricht sensationell gut Englisch. Ja? Es kommt ja immer auf den Beruf an. Und wir müssen auch nicht immer unsere Qualifikationen so hochhängen. Also ich meine, es ist auch die Integration von Migranten. Also ja, der hat ja keinen Handwerksabschluss oder einen richtigen Berufsabschluss, aber der hat praktisch im praktischen Leben das gemacht, was hier andere auch tun. Er hat nur nicht den Abschluss. Da muss man auch sehen, dass man da einfach flexibler und schneller wird, weil man braucht die Leute. Man braucht die Fachkräfte, wir müssen mehr auch, wir haben eine sensationelle Universitätslandschaft hier noch in Westfalen oder gerade im Rheinland. Wir müssen sicherstellen, dass die Leute jetzt nicht zwingend nur nach Bayern gehen oder nach Baden-Württemberg. Das ist heute vielleicht, Baden-Württemberg ist ein bisschen mit der Automobilindustrie ein bisschen in den Rückschlag, aber mit Aachen, mit der RTW Aachen, aber auch in Düsseldorf und die Uni Düsseldorf und die Hochschule. Wir müssen schauen, dass wir gute Berufsbilder haben, die motivieren, auch hier zu bleiben, mit vielerlei Ideen.
Und ja genau, dass die eigenen Fachleute quasi nicht ins Ausland abwandern, das haben wir auch das nächste Problem.
Aber ist viel auch die Politik gefragt, weil sie den Menschen das Leben auch nicht ganz einfach. Ich sage ganz einfach, Steuerrecht ist, wenn das Kassenhäuschen bei der Einkommensteuer, den Höchststeuersatz, bei ungefähr 58.000 für einen Single einsetzt, dann ist dann die Frage, lohnt sich für ihn die Leistung noch? Wenn ich also das, wenn ich mir irgendwo was in der Rente zuverdiene, dann auch noch irgendwie versteuern muss, dann muss ich sagen, ich werde einfach, um einfach hier die Arbeitskräfte zu halten, ich habe nichts gegen, wenn man die Leute, die jetzt eine Million verdienen, vielleicht höher besteuert. Ja,
da aber sagen, Unternehmertum oder Arbeit muss belohnt werden,
ja, das ist Unternehmertum, einfach so. Ne? Ja, auch.
Und Arbeit auch, also Arbeit an sich muss einfach belohnt werden. Nicht? Das ist, da sind wir irgendwie das, genau, im Moment so
das,
falsch.
Das muss sein und der Staat muss mit den ihm anvertrauten Mitteln auch sorgfältig umgehen. Und ich finde, wir müssen mehr investiv mit den Mitteln umgehen als konsumtiv. Ja? Ich finde zum Beispiel diese Entscheidung der Rente mit 63. Wir werden alle älter und gesünder älter. Und ehrlich gesagt, ich meine, ich habe sehr früh, also am Anfangszeiten operativ aufgehört zu arbeiten. Ich habe auch sehr spät angefangen, deswegen sage ich mal, ich bin ein Glückskind. Aber viele, die jetzt, ja, die hören mit 63 auf, aber nochmal, wenn man nicht mehr irgendwie etwas tut, dann altert man auch schneller. Und deswegen finde ich, dass man dann eher den Anreiz noch sinkt, um da früher rauszukommen, weil wir brauchen die haben, das ist ja ein solches Know-how in diesen Menschen. Ja.
Und wir haben immer weniger Jugend, das haben wir auch
immer eben. Immer weniger Jugend. Unten, die Pyramide, sie scheiden mehr aus dem Berufsleben, also unten nachwachsen. Genau. Also müssen wir kriegen natürlich auch Erleichterungen durch KI und was weiß ich, da werden auch Dinge wegfallen. Aber nochmal, wir haben ein Problem und dieses Problem ist auf der Zeitachse noch nicht gelöst. Mhm. Und das wird viel dramatischer und ich glaube auch, dass wir auch feststellen werden, für viele war ja Europa bis dato der Nabel der Welt und historisch gesehen sicherlich über die, bis auf das 20. Jahrhundert, was ein amerikanisches Jahrhundert war, war Europa praktisch der Treiber der Geschichte. Aber die Europäer, die sich ja auch dummerweise, in meiner Meinung, ich bin überzeugter Europäer und würde mir wünschen, dass wir die wichtigen Fragen europäisch diskutieren, Außenpolitik, Energiepolitik, Verteidigungspolitik, das muss eigentlich eine europäische Frage und Lösung sein. Aber die Fragen grundsätzlich, was subsidiär ist, die brauchen nicht die kleine Schraube hier im Kanaldeckel zu regeln. Das bleibt uns überlassen, weil dann geht es einfach nur schief. Und das ist ja auch, was die Menschen ein bisschen stört. Ja, aber diese Einheit, mit einer Stimme zu sprechen, das ist leider in Europa nicht vorhanden. Und das würde ich mir wünschen. Ist aber meiner Meinung nach ein bisschen 5 nach 12. Und Europa, ich will jetzt nicht Pessimist sein, man kann sich immer noch am Schopf aus dem Sumpf ziehen wie Münchhausen, ist aber auf einem guten Weg, ja, in den letzten.
Das wäre jetzt eigentlich schon ein Schlusswort, aber ich lasse Sie noch nicht gehen. Ich finde das spannend. Wir haben ja jetzt auch viel über Sie gehört in Ihrer Rolle als IHK-Präsidentin, aber auch schon viel persönlich. Jetzt vielleicht nochmal so die Motivation, warum, Sie haben eben am Anfang auch gesagt, Sie sind gefragt worden, ob Sie das machen wollen, die Motivation, das dann auch zu machen.
Ich habe das schon mal ein paar Mal öffentlich gesagt. Also ich bin gefragt worden, und das war mit so einer gewissen Dringlichkeit auch. Und ich habe das damals genauso wie als Bankpräsident, das habe ich, da habe ich Josef Ackermann und Klaus-Peter Müller das Ja-Wort gut 2 Wochen vor der Lehman-Krise gegeben, dass ich praktisch das Amt des Bankpräsidenten übernehmen würde. Und dann ist das so ein bisschen preußische Pflichterfüllung. Ja, so bin ich halt erzogen worden. Und ich muss allerdings immer sagen, dass mir, wenn ich das Amt dann übernommen habe, es mir auch sehr viel Spaß anschließend gebracht hat. Also der Payback ist viel höher als mein Einsatz. Ich nehme jetzt mal auf den IHK-Präsidenten. Ich lerne Düsseldorf kennen. Ich bin ja in Düsseldorf nicht geboren, sondern ich habe immer linksrheinisch gewohnt und so weiter. Mein ganzes Leben ist eher linksrheinisch. Ich habe nur rechtsrheinisch gearbeitet. Aber selbst wenn Sie da jetzt Sprecher des Vorstands von Trinkhaus oder Partner sind, ja, dann kennen Sie gewisse Düsseldorfer Regionen, aber Sie kennen viele andere nicht. Und das hat mir das viel mehr nahegebracht. Das finde ich toll, weil ich lebe ja jetzt in dieser Stadt. Auch den Kreis Mettmann, also früher kannte ich zwar Hilden so als Name, aber wie gesagt, Velbert auch als Name, aber ich war nie richtig dort. Das ist das eine. Das zweite ist, der Versuch doch ein bisschen zu bewegen. Ich glaube, was ich bewegen konnte mit meinem Präsidium, ist erstmal auch, die IHK ist natürlich eine alte Institution, 1831 gegründet. Also jetzt sind wir irgendwie, was weiß ich, 1831, das sind 200 Jahre. Und das ist, ja, sind alles Pflichtmitglieder. Ja? Also ob wir was tun oder nicht, eigentlich müssten die, zahlen die einen Beitrag. Und ich finde, das ist so eine Einstellungssache. Ich komme aus einem sehr kundengetriebenen Geschäft. Das ist ich habe erstmal mit meinem Präsidium gesagt, wir sehen jetzt mal unsere Mitglieder als Kunden. Dann fragen wir, welche Services brauchen die? oder welche Service bieten wir an, die die gar nicht mehr brauchen. Also auch dieses immer sich immer während erneuern. Ja? Mhm. Also ich bin in meinem Leben waren zwei Grundsätze, die mir meine Vorväter da in der Bank mitgegeben haben, insbesondere Herb Jacobi und Sigurd Rommetsch. Der eine lautete, der Wurm muss dem Fisch gefallen, nicht dem Angler. Also man kann tolle Dinge machen, aber wenn keiner will, was soll's? Ja? Und das zweite ist, wenn Sie aus einer Institution kommen, die 1785 gegründet wurde, nämlich Trinkhaus, war, die Tradition ist nicht die Bewunderung der Asche, sondern die Erhaltung des Feuers. Das heißt, Sie müssen sich immer wieder hinterfragen, was ist jetzt, was will der Markt, was wollen die Kunden, was wollen die Gesellschaft?
Wir müssen uns orientieren, ja.
Und das ist ein Lebensgebilde, muss sich immer weiterentwickeln. Und das darf nicht nur zurückgucken, ja. Also zwar braucht Zukunft, braucht auch Herkunft, man soll sich auch dessen bewusst sein, wo man herkommt, aber man muss sich entwickeln. Das war das, glaube ich, das Wesentliche, dass wir die IHK viel kundenorientierter ausgerichtet haben und dass wir auch versuchen, nicht nur reaktiv zu sein, sondern proaktiv. Dass wir Themen sehen, die in der Stadtgesellschaft aufkommen können, uns schon darauf vorbereiten, um dann auch als relevanter Gesprächspartner. Es gab ja mal Situationen, wo auch, sag mal, die Opposition in der Stadt nicht gerade sichtbar war. Und da hatte ich manchmal das Gefühl, dass wir so das
Zünglein an der Waage nochmal waren,
mal auch der Verwaltung auch gesagt haben, ja, das finden wir jetzt nicht so gut, immer konstruktiv, nie destruktiv, sondern nur konstruktiv mit besseren Vorschlägen, weil das ist schon ein Thema. Also ich meine, ich bin bekannt dafür bei dem Thema Fahrräder, ich habe nur gesagt, ich konnte das Thema Fahrrad nicht mehr hören irgendwann, weil irgendwann hat sich der Stadtrat ja nur noch über die Tour de France unterhalten, über Fahrradwege.
Jetzt sind es die Fahrradwege.
Ich finde, gibt es denn nichts Wichtigeres in der Stadt? Liebe Fahrradwege oder auch bei dem Thema Lastenfahrräder. Ich habe gesagt, ich finde es ja gut, aber muss man das einkommensunabhängig fördern? Weil ich finde ganz einfach, in Oberkassel fahren mehr Lastenfahrräder als im Rest der Republik. Stimmt. Und da ist normalerweise eine etwas zahlungskräftige Bevölkerung. Beispiele. Das ist etwas, wo wir versuchen, proaktiv, aber auch wenn wir wissen, da sind Verkehrsveränderungen geplant und da ist eine Immobilienveränderung geplant. Wir schauen uns den städtischen Haushalt immer an. Und das ist auch etwas, eine Stadt wie Düsseldorf, die wirklich auf der Insel der Glückseligen gebettet ist, weil sie eine sehr branchenausgewogene Wirtschaft hat. Also nicht ein Fall der Automobilindustrie würde in Düsseldorf ja auch wehtun, aber nicht so wie in Baden-Württemberg, diese Monokulturen. Und das heißt auf der anderen Seite, die Düsseldorfer haben den höchsten Gewerbesteuerertrag ihrer Geschichte. So, das gibt natürlich die Möglichkeit, auch vieles zu tun.
Zu bewegen, ja klar.
Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man jetzt anfangen muss, weil die Situation nach vorne raus ist mehr als unsicher. Mhm. Dass man auch jetzt anfangen muss, sparen. Und dann, wie gesagt, das ist jetzt Oberbürgermeister unabhängig. Alle haben immer gesagt, sie machen es, aber haben effektiv nie eine Sparrunde mal einberufen.
Man werden immer neue Säckchen aufgemacht sozusagen. Ne?
Ja, und da muss man, ich sag mal, da legen wir den Finger in die Wunde. Mhm. Ja? Ist ja nicht immer, dass sie auf uns hören, aber gut.
Aber jetzt nochmal persönlich, vielleicht auch ganz zum Abschluss. Ja. Also Sie haben eben auch schon gesagt, was Sie sich wünschen würden grundsätzlich, wäre, dass wir als Europa eine Stimme haben. Ja. Aber wenn wir es jetzt nochmal runterbrechen, eben auf diese lokale Arbeit, IHK, was würden Sie sich denn vielleicht wünschen, was Sie auch in Ihrer Zeit noch aktiv mitgestalten können? Also jetzt gerade als Zünglein an der Waage.
Ja. Also ich würde erstmal intern gesprochen, dass wir praktisch unsere Kundenorientierung auch noch stärker. Wir sind zwar schon die digitalisierteste IHK im Rheinland so ungefähr oder in Nordrhein-Westfalen, aber noch weiter ausbauen, weil das ist einfach nicht nur Flavor of the Month, das ist einfach Zukunft. Mhm. Zweitens, dass wir noch mehr gemeinsam aus der IHK Ideen raus entwickeln, mit unseren Fachleuten in den Ausschüssen, Immobilienausschuss, Verkehrsausschuss, Ideen entwickeln, wie man diese Stadt noch lebenswerter machen kann. Und ich sage noch lebenswert, weil sie ist lebenswert. Also lieber der liebe Herr von der Umwelthilfe, als der mir immer erklärt hat, dass die Stadt nicht lebenswert ist, habe ich gesagt, ich weiß nicht, auf welchem Planeten der lebt, aber in Düsseldorf lebt er bestimmt nicht. Und da muss ich sagen, das Bessere ist das Feind des Guten. Also wir sind alle aufgefordert, weiter daran zu arbeiten, dass das auch morgen und übermorgen der Fall, auch wenn die Zeiten schwieriger werden. Dann müssen wir eben aufpassen, dass wir jetzt schon gewisse Themen ansprechen und nicht erst dann, wenn es zu spät ist.
Jetzt haben wir den Schluss erreicht. Ja, wunderbar. Also ganz toll. Vielen, vielen Dank. Ich hätte ehrlich gesagt noch sehr viel weiter plaudern können. Ich hatte auch noch ganz viele andere Fragen, aber irgendwie, ich finde es so schön, weil es auch sehr persönlich ist und weil Sie auch sehr viel persönlich so preisgegeben haben. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich glaube, klar, da kann man nur auch als Düsseldorferin, die ich ja auch bin, genau da ins selbe Horn blasen. Wir leben in einer tollen Stadt und ich glaube, es geht allen so, wir wollen einfach, dass die weiterhin so lebenswert bleibt. Ja. Und da ist die IHK sicherlich gerade im unternehmerischen Kontext einfach der perfekte Partner, um auch in die Verwaltung und da einfach Stellschrauben stellen zu können oder vielleicht anschieben zu können.
Anregen zu können.
Genau. Ja. Also herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Ich danke Ihnen.
Wirtschaft Düsseldorf am Platz.
Das war's heute wieder mit unserem Podcast von mir. Ich freue mich sehr, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Dann gibt's eine neue Folge von Wirtschaft Düsseldorf Unplugged.